Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit CF und Felix.
Herzlich willkommen zu Hinterm Bauwagen, Folge 211. Heute begrüßt euch weder Julian noch CF, sondern ich bin wieder hier, Felix. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin nämlich nicht alleine hier, keine Angst, sondern CF ist bei mir.
Hallo,
cool, dass ich hier dabei sein durfte.
Schön, dass du hinterm Bauwagen bist. Julian macht jetzt gerade Urlaub und Julian ist ja immer so experimentell und sagt dann immer, ja, dann lade ich mir neue Leute ein und so. Ich sag, das kann ich alles nicht. Ich nehme einfach unser junges, aufstrebendes Talent und rein zufällig, das bist du, Felix. Herzlich willkommen hinterm Bauwagen.
Ja, dabei war es ein dummes Versehen von mir, dass ich jetzt hier bin, weil ich hatte gedacht, ich war ja einmal hier und habe mit euch beiden zusammen eine Folge besprochen, dann habe ich mit Dernhelm alleine eine Folge besprochen und dann neulich mit dir eine, als Julian schon mal weg war. Und jetzt hatte ich irgendwie gedacht, dass ich letztes Mal mit Julian besprochen hätte, dabei war das auch schon mit dir. Deswegen hatte ich mich gemeldet, aber ich freue mich auch sehr, das hatte ja letztes Mal auch schon so super funktioniert, als wir da die Folge zu den Holzwürmern besprochen haben, dass wir jetzt heute hier zusammen die Folge besprechen können.
Genau, der fehlt die Strake noch mit Julian eine einzelne Folge zu besprechen. Dafür muss ich natürlich nochmal nach Japan. Ja, sagen wir es mal so, es ist nicht unmöglich, aber die Kosten lassen das gerade nicht so zu. Aber du wirst diesen Moment noch bekommen.
Ja, ich bin ja einer der wenigen, der dir auf Instagram folgt.
Was?
Du warst doch jetzt aber auch nochmal unterwegs, oder? Oder waren das alte
Aufnahmen? Das ist ja hier, da muss ich dich ja mal raushauen hier. Das kann ja nicht sein, dass man hier alles mitkriegt. Ja, tatsächlich, ich war schon wieder unterwegs. Aber ich war nur 3-4 Tage weg. Julian ist jetzt, also wir überschneiden unseren Urlaub ein bisschen. Deswegen musste Julian mich nicht überbrücken, denn wir hatten ja Special. Das ist das Schöne daran, dass das gerade so gepasst hat. Aber ja, Julian, ja, das hat leider nicht geklappt. Aber du bist für mich hier. Und ich habe dich gefragt, was du dir für eine Folge wünschst. Und dann hast du mir die Folge 117 genannt, Peter und der gute Ton. Und es ist ja so, nach 211 Folgen denkt man so, ach, wir haben bestimmt schon Lede gesprochen. Ich guck mal kurz nach guter Ton in meine Liste. Und tatsächlich habe ich 4 Einträge gefunden und so habe ich 4-mal notiert, dass du dir die Folge wünschst. Ja, ich sortiere das nicht immer ganz gut aus. Also tut mir leid, das habe ich wohl ein bisschen übersehen, dass du das schon 4-mal genannt hast.
Okay, das wusste ich jetzt gerade selber nicht, dass ich das schon 4-mal gesagt habe. Ich weiß noch, dass ich das in der letzten Podcast-Aufnahme mit dir gesagt habe.
Da habe ich wahrscheinlich genau, zum 4. Mal notiert.
Ja, es gibt da nämlich eine Sache, die ich sehr, sehr witzig finde und ich bin gespannt, ob du weißt, was ich daran so lustig finde.
Oh nein. Okay, ich bin gespannt. Ich habe diesmal nicht ganz viel Fun Facts, aber ich weiß ja, dass ich mit dir eine sichere Quelle habe. Ich bin ja nicht so, ich traue mich ja nicht so wie Julian. Freue mich sehr, dass du da bist und ich würde sagen, hast du den Pressetext vorliegen?
Habe ich. Und
deswegen nehme ich dich, weil ich weiß, dass es eine sichere Bank ist.
Genau. Nee, vor allem besprechen wir diesmal auch ein Thema, wo ich auch zumindest mehr Wissen habe. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Thema Instrumente. Hast du als Kind Instrument gespielt oder immer noch?
Das können wir alles noch. Haus, ja. Aber ja, okay.
Das können wir alles noch im Laufe der Folge besprechen. Jetzt erstmal der Pressetext. Und als Gast fange ich ja traditionell an.
Korrekt.
Bei einem Spaziergang hört Peter Orgelmusik aus dem Bärstädter Dom erklingen.
Er geht hinein und lauscht dem Spiel.
Wirklich schön, denkt er. Aber wie kommen die Töne der Orgel eigentlich zustande?
Peters Entdeckerfreude ist angestachelt.
Er schaut sich die Orgel von innen an und versucht darauf zu spielen.
Für einen Laien ist das jedoch nicht so einfach.
Aber musizieren will Peter jetzt, das weiß er. Er will so manches.
Das stimmt. So eine Orgel besteht doch aus vielen Pfeifen, der Bundestag übrigens auch. Vielleicht fängt er also besser mit einem Blasinstrument an.
Du bist genau wie die YouTube-Kommentare, da haben die es auch geschrieben.
Genau, da habe ich das hergeholt.
Achso, du hast auch die YouTube-Kommentare gesehen. Sehr gut. Voller Tatendrang entdeckt Peter nach und nach, wie Blasinstrumente funktionieren.
Aber er macht auch die Entdeckung, dass die Kenntnis der Blasinstrumente das eine ist, sie zu spielen jedoch etwas ganz anderes. Aus dem Jahr 1996. Du bist ja so ein Jungspund, du bist ja sogar Fritz-Fuchs-Generation. Was für eine Verbindung hast du zu dieser Folge?
Ich habe ja schon damals erzählt, dass ich ältere Geschwister habe, die damals sehr viel Peter Lustig geguckt haben. Mhm. Und auch dieses Orgelstück, was wir direkt am Anfang hören, das verbinden wir immer mit Löwenzahn und Peter Lustig.
Was? Okay. Also dieses Orgelstück, ich glaube Toccata heißt das oder so, ich weiß es gar nicht genau.
Ja, genau, Toccata und Fuge in D-Moll.
Okay. Und das verbinde ich eigentlich immer mit so dramatischen Szenen. Also das ist wo ich immer denke, okay, jetzt ist irgendwo jemand gestorben oder sogar vielleicht jemand auferstanden. Da habe ich immer Horrorfilme im Kopf, wenn ich diese Musik höre. Und du verbindest es mit Löwenzahn.
Ja, ich und meine Geschwister, wir verbinden es immer mit Peter Lustig.
Wow, okay. Das habe ich auch noch nicht gehört. Okay. Ja. Dann lass uns doch mal rein, jump me in die Staffel 15, Folge 3 vielleicht noch ganz kurz erwähnt. Wir sind nämlich heute viel unterwegs, also sehr viel. Also man könnte sagen, Peter hat wahnsinnig viel Langeweile. Und ja,
viel Langeweile, aber wenig Geld, das werden wir auch noch sehen.
Oh ja, oh ja, oh ja. Und er ist jetzt auf der Straße und er sagt, er will sich mal eine neue Platte kaufen. Er hat immer nur dieselben 5. Das kannst du jetzt natürlich nicht verstehen, Felix, aber das war früher so. Da ist man einfach in so einen Karstadt oder in den Mediamarkt gegangen und hat sich aus der Charts-Pyramide mal wieder eine CD gekauft. Ja, klingt für dich jetzt wahrscheinlich wie eine Parallelwelt. War es auch, aber so war das tatsächlich.
Ja, das Witzige ist ja, dass ich so zwischen den Generationen bin, finde ich immer so ein bisschen. Also CDs kenne ich auch noch. TKKG-CDs zum Beispiel habe ich mir im Markkauf gekauft. Würde man ja heutzutage auch nie machen. Also man hat ja alles bei den Streaming-Anbietern. Aber das kenne ich schon auch noch. Aber Schallplatten an sich kenne ich jetzt tatsächlich nicht mehr.
Ja, korrekt.
Aber hattest du noch Schallplatten?
Ja, ich hatte noch Schallplatten. Wir hatten auch einen Plattenspieler. Aber ich war jetzt nicht in einer Kaufkraftlaune. Auch vom Alter her war das ein bisschen schwierig, dass ich mir eigene Platten hätten kaufen können. Man hat natürlich das genommen, was zur Verfügung stand. Und das war bei mir, ich weiß gar nicht, da haben wir auch einen Kommentar bekommen für die erste allgemeine Verunsicherung. Daher kenne ich die Band. Da hatte ich dann die erste Platte, die lag da halt so rum. Und man denkt als Kind, naja, dann gehört die mir jetzt wohl. Aber es ist ja wieder gang und gäbe, so Vinyls zu kaufen, ne?
Jo, stimmt, das wird wieder in. Ja.
Also, Peter ist wieder Trendsetter, würde ich sagen. Ja, aber er kommt ja gar nicht zum Plattenkaufen, ne? Also, er hört ja diese Orgel in der Kirche und dann ist einfach der ganze Plan, man merkt, der geht einfach, der lebt in den Tag hinein und geht jetzt einfach in diese Kirche und denkt sich, ja, da werde ich ja jetzt wohl Organist. Was? Ja.
Also die Kirche, das habe ich auch von den Kommentaren herausgefunden, das ist der Berliner Dom. Mhm. Und genau dort erklingt ein Orgelstück, deswegen hört er es einfach, geht einfach rein. Das Witzige ist, genau, er merkt, oh, der Organist geht gerade weg. Ich gehe einfach mal zur Orgel und dann spielt er da erstmal selber ein paar
Töne. Peter.
Ja, so wirklich echt. Und ich denke mir so, der Organist, der kommt ja sofort wieder, der muss doch diese lauten Töne gehört haben.
Ja, eben. Ne? Also du brauchst ja nur eine Taste drücken und das weiß, die ganze Stadt weiß, dass da jemand ist.
Ja, wirklich. Noch komischer ist es einfach jetzt, wie der Organist wieder spielt und Peter so extrem offensichtlich ihn beim Spielen beobachtet und so richtig da so rüber guckt über die Orgel, als ob der das nicht sehen würde.
Ich finde es so klasse, weil die Orgel ist ja für mich das mächtigste Instrument oder wie Peter sagen würde, Instrument, was es überhaupt gibt. Und ich weiß jetzt nicht, wenn man Piano spielen kann, ob man dann auch automatisch Orgel spielen kann. Ich glaube, die Fußtasten und die paar mehr Bedienungsmöglichkeiten muss man dann noch verstehen. Aber dann direkt zu sagen, naja, dann werde ich ja Organist. Also ich meine, willst du nicht vielleicht erstmal, also fährst vielleicht erstmal alle meine Entchen oder so auf dem Keyboard oder so? Weiß ich nicht.
Ja, er fängt ja gleich von ganz klein an.
Ja, genau.
Aber da kommen wir gleich hin, genau. Und du hast jetzt schon gefunden, was ich so lustig an dieser Folge finde. Und zwar, rate mal, du hast es gerade schon genannt.
Das Instrument?
Ja, er sagt doch immer Instrument und dann Instrument meiner Träume. Ich finde es so witzig, wie er immer Instrument sagt.
Ja, wahrscheinlich sagt er auch China. Nee, ich weiß nicht, wo das herkommt.
Weiß ich auch nicht. Aber ich habe da jetzt mal einen Funfact herausgearbeitet beim Anschauen. Ich habe einen Instrumente-Counter gemacht. Und jetzt die Schätzfrage an dich. Was denkst du, wie oft sagt er in dieser Folge Instrument?
Boah, ich habe das, glaube ich, gar nicht so häufig wahrgenommen. Ich würde so sagen 4-mal.
Okay, da bist du noch nicht mal halb so viel.
Was?
Er hat es tatsächlich ganze 9-mal gesagt.
Echt? Oh, das, aber das muss ja für jemanden, der das so gar nicht gerne hört. Ne? Also auch gerade das Beispielwort China, das hören ja Leute gar nicht gern, ja. Ist aber im süddeutschen Raum so völlig normal. Und wenn du dann, ich glaube, so diese ST und Schlaute, die kann man ja immer falsch aussprechen. Ne? Also wenn du statt St sagst du Str. Also wenn du in dem Fall nicht, also Instrumente wäre ja Instrumente. Aber man kann es ja auch andersrum bilden. Jetzt versuche ich ganz schnell ein Beispiel zu finden.
Straße, Straße.
Ja, sehr gut, vielen Dank. Genau, das triggert ja manche richtig. Und ich weiß noch, wie man mir das versucht hat, in der Schule auch falsch beizubringen. Also mir wollte man immer sagen, dass man Straße sagen muss. Und ich denke mal, nee.
Richtig?
Ja, und ich habe mich dagegen gewehrt und ich habe das nie so ausgesprochen. Und tatsächlich hat dann die Klasse...
Das ist ja auch mega komisch.
Ja, die Klasse hat es dann auch so nicht mitgemacht. Also so die Mädelsstreber, ne, die waren ja mal die allercoolsten, die haben das gemacht. Aber ich war so immer, nee, also ich finde das irgendwie falsch. Und das klingt falsch.
Extrem. Also das ist ja im Deutschen so, dass man manches anders schreibt, als man es ausspricht. Ja. Und ich studiere Grundschullehramt, da lernen wir es auch immer, gerade in Deutsch, dass man halt manches einfach anders ausspricht, als man schreibt. Witzig, dass du das da so gelernt hast.
Na, dann kannst du das ja mal besser machen später.
Entschuldigung. Ja. Ja, ich werde bestimmt nicht sagen, dass man das Straße ausspricht.
Die Orgel ist ja das mächtigste Instrument, meinte ich ja gerade schon. Ich finde es nur immer ein bisschen schade, dass es automatisch fest verdrahtet mit so einer Kirche ist. Weil das ist so ein tolles Instrument, aber die Kirche ist halt auch heutzutage auch nicht jedermann. Ich glaube, man würde zu diesem Instrument viel mehr begeistern, wenn das nicht, ich meine gut, es ist groß, ja, so. Aber es hat halt immer, wenn du eine Orgel hörst, es hat immer Kirchenbezug.
Ja, stimmt. Liegt bestimmt auch einfach an der Historie und an der Größe des Instruments. Aber gerade heutzutage gibt es ja oft auch schon Orgelmusik, die jetzt keinen Kirchenbezug hat. Also gibt es schon. Ich habe mal auf Instagram was gesehen. Aber ich persönlich finde es eigentlich voll schön. Das ist halt wirklich so ein Kircheninstrument. Und also ich finde, das passt auch irgendwie so vom Klang. Also ich verbinde das auch immer so direkt mit Kirche halt. Aber es ist genau das, was du meinst, ne?
Ja, genau. Und ich fand ja auch diese Videos toll, wenn sich dann jemand da hinsetzt und so moderne Lieder darauf spielt. Das hat ja wirklich einen ganz eigenen Touch. Aber so abseits dessen findet man das eigentlich wenig. Also ich weiß jetzt nicht, ist in naher Zukunft ist jetzt wieder DESC, da tritt keiner mit einer Orgel an. Das gibt es so einfach nicht.
Ja, stimmt.
Naja.
Nee, da ballern wir lieber mit elektrischer Musik.
So. Oh, den hast du gut gemacht. Mal gucken, wer den verstanden hat. so, wir brauchen einen kleinen Einspieler, würde ich sagen. Wir brauchen jetzt erstmal, oder sind wir erst am Bauwagen?
Ja, naja, er ist ja noch in der Kirche. Da finde ich noch lustig, wie er komplett die ganze Orgel erstmal auseinanderbaut, die ganzen Pfeifen da rausnimmt.
Oh mein Gott, ja. Hatten wir tatsächlich auch einmal. Wir hatten in der Grundschule jemanden, dessen Vater Orgelbauer war. Der hat uns da mal so ein bisschen rumgeführt. Weiß nicht, warum das im Unterricht plötzlich okay war. Da haben wir das tatsächlich einmal gelehrt bekommen, dass es dann diese Holzpfeifen und diese Blechpfeifen gibt. Als Kind habe ich jetzt nicht allzu viel verstanden, muss ich da ehrlich gesagt. Aber ich glaube, auch aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, das funktioniert halt irgendwie. Mich würde nur irgendwie interessieren, muss man sowas nicht dermaßen warten? Also muss das nicht alles immer mal staubbefreit und die Schläuche durchgepustet werden? Funktioniert das immer automatisch?
Ja, bestimmt muss das gewartet werden. Also Peter erklärt ja später auch noch, dass wenn da auch nur irgendwie ein bisschen was drin ist, dass dann der Klang direkt schlecht wird. Was ich jetzt an der Stelle nicht verstanden habe, ist, was der Unterschied ist zwischen den Holzbalken und diesen Metallstäben. Also er sagt, glaube ich, einfach, dass man Holz nimmt, weil das billiger als Metall ist. Aber ich denke mal, dass es vom Klang auch unterschiedlich
ist. Es ist vom Klang und ich würde sagen, du kannst ja über die Tasten das Instrument auswählen, was die Orgel spielt. Und ich würde sagen, da wäre der Bass wahrscheinlich dann das Instrument. Ich glaube, also der Kostenpunkt ist hier wahrscheinlich wirklich falsch gebracht.
Ja, ich denke auch, ja. Da kommt nachher noch eine andere Stelle, wo auch in den Kommentaren geschrieben wurde, dass Peter das falsch erklärt hat im Einspieler. Genau. Aber ja, jetzt kommt, ach nee, genau, erstmal sind wir am Bauwagen und Peter hat sich da so eine eigene Klaviatur gebaut.
Ja, das kenne ich so ein bisschen. Keine Töne, ne? Na, wenn man ein Instrument will, aber ein bisschen broke ist, dann sieht das ungefähr so aus, was er da hat. Und da würde ich dir tatsächlich jetzt auch ein Beispiel geben. Damit muss ich jetzt Also ich hoffe, du hast irgendwie WhatsApp oder dein Handy oder sonst was parat. Ich würde tatsächlich jetzt ein Bild zukommen lassen, denn ich wollte mal Schlagzeug spielen, ja. Und ich hatte jetzt auch nicht so das Geld. Ja, ich muss das ein bisschen einleiten, weil das ist auch echt ein bisschen unangenehm, was ich dir jetzt zeige. Aber ich war halt schon immer so ein bisschen kreativ, so wie Peter da. Und ich schicke dir jetzt mal ein Foto. Das war mein erstes Schlagzeug auf YouTube, seht ihr es auch eingeblendet. Ich erkläre das mal ganz kurz, für alle, die das nicht sehen. Das sind halt so Dosen, wo so Großpackungen Oliven, Peperoni, sonst was drin sind. Und darüber sind aufgeschnittene Gummihandschuhe und ganz eng gespanntes Tesafilm, sodass es einen Ton erzeugt. Und die Deckel der ganzen Dosen sind die Becken. Also das war mein erstes Schlagzeug. Es hat mich nichts gekostet.
Ja, das ist schon sehr süß. Und vor allem, das macht ja wenigstens Geräusche.
Ja, das klang ganz furchtbar. Also meine Mutter hat es gehasst, aber sie war natürlich so, wie man ist, wenn man als Elternteil stolz auf das Kind ist, dass es ein Instrument lernen will. Ja, ja, ganz toll. Boah, klingt das furchtbar, als ob du halt irgendwie mit einem Stock auf irgendwas haust. So. Aber ist es nicht so, dass ich da auch so, ich muss jetzt mal ein bisschen selbst loben, ein bisschen Trendsetter bin, weil die Straßenmusiker machen ja nichts anderes mit so Eimern, oder?
Jo, ich habe da manchmal so richtig krasse Videos gesehen bei den Reels, wo dann welche so richtig krass Schlagzeug spielen, aber mit so Alltagssachen, genau.
Ja, so, würde ich doch sagen. Ja, also das war, das ist so im Prinzip das Gleiche, was Peter jetzt hier macht. Er hat immer so einen Stofffetzen, der alle Oktaven eines Klaviers aufzeigt und übt erstmal Fingergriffe.
Ja, C-Moll möchte er spielen, aber das ist immer nicht ganz gestimmt, seine aufgemalte Klaviatur.
Ja, was soll man machen? Aber er gibt sich doch Mühe. Er ist doch so ein fleißiges Kind. Ja, gut. Früh übt sich, würde ich sagen. Jetzt aber der Einspieler zu den historischen Orgelarten, möchte man schon fast sagen, oder?
Ja, genau. Darum geht es ja, wie sich die Orgel entwickelt hat.
Ja, und da denke ich mir immer so, warum ist nicht irgendwie die Blockflöte das Instrument geworden? Warum ist es so dieses mächtige Teil? Wollte man irgendwie sagen, ja, guck mal, wir haben hier ein Instrument, das könnt ihr zu Hause euch niemals leisten? Oder was war der Sinn dahinter?
Ja, es klingt halt sehr mächtig und genau, in der Kirche ist viel Platz. Warum sich das genauso entwickelt hat in den Kirchen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, ja, ist wahrscheinlich auch einfach wegen des Klangs. Also so eine Blockflöte ist halt wirklich lange nicht so mächtig wie so eine große Orgel.
Ja, ist halt schade, wenn man das spielen möchte. Ich meine, ich finde, Schlagzeug ist schon sehr schwierig, sich das leisten zu können, plus die Ersatzteile, plus das Upgrade und alles, ne? Aber wenn du sagst, ich würde gern Orgel spielen, bist du am Arsch. Das geht nicht.
Ja, es gibt ja auch kleinere Modelle, zum Beispiel auch elektrische Orgeln. Das kann man schon zu Hause auch hinstellen. Und hier im Einspieler werden ja auch historische Orgeln gezeigt, die auch kleiner sind. Und da bei dem einen Modell sagt Peter dann auch noch, das sei ein Hi-Fi-Modell für zu Hause.
Ja gut, heute ist...
Aber nur dumm, dass die Frau immer Luft pumpen musste.
Ja, genau. Du brauchst halt immer eine zweite Person, die dann noch die Luft dazu führt. Ich würde mal sagen, ein Hoch auf die digitale Technik. Heute kannst du einfach jeden Synthesizer wie eine Orgel klingen lassen. Ist natürlich nicht das Gleiche, wissen wir alle.
Ja, nein, das Original ist immer das Beste.
Ja. So, Peter sagt ja jetzt, will ich eigentlich Organist werden? Wo ich mir denke, nein, du wolltest eigentlich nur neue Platten kaufen. Stattdessen hat der hier was aufgebaut. Felix, was soll das?
Ich weiß nicht. Ich finde es ja, das ist jetzt eher ähnlicher sogar wie das, was du eben gezeigt hast. Er will sich jetzt eine Orgel bauen.
Stimmt, ja.
Ja, kommen auch Geräusche raus, aber nee, die Tiere fliehen auch. Aber Peter sagt ja auch, sagt jetzt nichts, also wir sollen da am besten gar nicht zu lang. Er weiß selber, das klingt überhaupt nicht gut. Klaus-Dieter gefällt es auch nicht. Also das ist wirklich, das ist auch keine Melodie, das sind einfach Geräusche.
Ich finde es aber beeindruckend, was er gebastelt hat, weil im Prinzip zeigt er uns ja, wie das Ganze funktioniert, durch diesen durchgängigen Luftstrom, ne, in dem dann halt mit einer Wäscherklammer der Luftstrom geleitet wird. Ich würde nur jetzt so eine kleine Behauptung machen, Felix, so eine kleine Behauptung, dass diese kleine Wäscheklammer garantiert nicht diesen PVC-Schlauch perfekt schließt. Ich glaube, da wird immer ein bisschen Luft durchgepfiffen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also man musste
Aber es quasi. stimmt, der Lerneffekt ist da auf jeden Fall vorhanden.
Ich glaube, man musste dadurch also diese schrecklichen Töne auch noch nachsynchronisieren. Ich will nicht wissen, wie das in echt geklungen hat.
Oh, es muss schrecklich geklungen haben.
Naja, gut. So, aber im Prinzip eine tolle Erfindung. So, ich bin auch beeindruckt über seinen Werkzeugkasten. Die Katzen und Paschulke finden das jetzt nicht so spannend. Die hauen alle ab davor. Aber, tja, Peter will ja, glaube ich, gar kein Organist werden. Was gibt's denn noch so für Möglichkeiten? Wir haben ja wieder so einen Fiebertraum, würde man heute sagen, wenn er doch in so eine Kapelle wäre.
Ja, und dann gibt's da natürlich ein auch ganz mächtiges Instrument. Man merkt immer, Peter Lustig will sowas Mächtiges spielen. Und da kommt jetzt die zweite Sache, warum ich die Folge grandios finde. Und da möchte ich auch an einen YouTube-Kommentar wieder anknüpfen, der geschrieben hat, in dieser Folge wollte ich als Kind Sousaphon spielen.
Was?
Und tatsächlich ist es bei mir ganz genauso.
Was?
Ich hatte tatsächlich schon immer den Traum, mal Sousaphon zu spielen. Ich muss dazu erzählen, dass ich Trompete spiele, seit ich so also seit 9 Jahren, glaube ich. Also seitdem ich 9 bin, meine ich.
Okay.
Spiele ich Trompete. Und ich hatte immer den Traum, mal irgendwann Sousaphon zu spielen. Und jetzt kommt die Story. Ich habe es nämlich, diesen Traum konnte ich letztes Jahr in Erfüllung gehen lassen.
Nein.
Und zwar war ich in Köln bei den Video Days. Und da waren wir auch abends noch bei der Gala, wo auch Preise verliehen wurden. Und da hat als Intro so eine Kapelle gespielt, also ein Blasorchester. Und der Sousaphonist kam dann, nachdem die gespielt haben, da so vorne in den Bereich und wusste gar nicht, wo er hingehen soll. Und dann habe ich ihn natürlich direkt angesprochen, meinte, boah, was für ein cooles Instrument. Und dann meinte ich, kann ich das mal näher kennenlernen? Da meinte er, ja, komm ruhig mal mit. Und dann hatte ich meinen Peter Lustig-Moment. Ich durfte dann da Backstage nach unten gehen, wo das ganze Orchester sich da getroffen hat. Und dann habe ich ein kleines Interview für ihn gemacht, weil ich da wieder für die Seite, für die ich da manchmal berichte, dann Interviews geführt habe. Und dann habe ich ihn interviewt und dann durfte ich während des Interviews auch einmal in dieses Sousaphon blasen. Und das war so mächtig, das war sogar richtig witzig, weil dann von oben, das war so im Backstage, aber währenddessen kam dann ja oben die Veranstaltung. Und dann kamen da zwei Frauen runter, die gesagt haben, nein, hört mal auf zu spielen, man hört das oben.
Ja, da würde ich sagen, da ist diese Folge ja sehr realistisch dann am Ende, weil das hört wirklich jeder. Also ich muss dir gestehen, ich finde das wahnsinnig interessant, aber ich wusste bis zu dieser Folge nicht, was ein Sousaphon ist. Ich hätte jetzt gesagt, die Posaune ist aber stylistisch wunderschön gemacht. Was unterscheidet dieses Instrument und warum hat man da so Bock drauf? Also
von der Tonhöhe ist es genauso wie eine Tuba.
Mhm.
Peter sagt dir vielleicht später auch nochmal, Bass-Tuba ist nicht ganz richtig, also es ist von der Tonhöhe genau wie eine Tuba, aber halt anders geformt einfach, so dass man sich da halt so rein, dass man da so reingehen kann. Und das ist halt auch cool, wenn man Marschmusik machen möchte, also dabei laufen möchte, dann ist halt cool, wenn man das einfach um sich rum machen kann. Und ich glaube, der Traum kam bei mir, also vor allem durch diese Folge hier, aber auch, weil ich ja Trompete spiele und auch öfter dann Straßenmusik gemacht habe mit einem Kumpel. Und da habe ich mir das halt auch so vorgestellt, mit dem Sousaphon auf der Straße würde halt schon fetzen.
Boah, spannend. Aber jetzt, wenn du schon lange Trompete spielst, dann bist du ja zum Glück an dem Punkt, an dem man nicht mehr in den Anfängen steckt. Wie war das denn? Weil gerade bei Blasinstrumenten denke ich immer, ja, man muss ja schon schmerzfrei sein und schmerzfreie Nachbarn haben, oder?
Ja, tatsächlich bin ich da ziemlich froh drum, dass wir, dass ich als Kind in einem Haus gewohnt habe, wo die Nachbarn erst 100 Meter weiter gewohnt haben. Das war der Grund, weshalb ich das auf jeden Fall machen konnte. Mein Bruder hat auch Trompete gespielt und dann konnten wir da auf jeden Fall spielen, ohne Nachbarn jetzt zu nerven.
Okay.
Natürlich Geschwister und Eltern hat man schon vielleicht öfter mal genervt, aber unseren Eltern war es eigentlich auch immer ganz wichtig, dass wir üben. Und da muss ich wirklich sagen, Trompete ist da jetzt nicht das Schlimmste. Also so ein tieferes Instrument wie ein Sousaphon zum Beispiel oder Tuba oder auch Schlagzeug ist noch viel lauter.
Jetzt hol mich Naivling da mal in die Welt, weil Blasinstrumente kann ich nicht so gut, weil ich dieses, was Peter auch erklärt, dieses, ne, man muss ja leichte Furzgeräusche machen. Ich weiß nicht, ich habe da so ein Gefühl in den Lippen, dass sich so taub anfühlt. Ich kann das so gar nicht und ich kriege da gerade so ein paar gequetschte Töne raus. Jetzt erklär mir mal ganz kurz als naive Menschen, die Trompete hat 3 Knöpfe. Wie schwer ist es, sie zu bedienen? Weil es sind ja nicht nur drei Knöpfe, sondern du hast sie ja in unterschiedlichen Höhen und dadurch die unterschiedlichen Töne. Würdest du sagen, ja, Einsteigerinstrument oder auf gar keinen Fall?
Ja, es gibt so Instrumente, die klingen irgendwie nur gut, finde ich, wenn man die gut kann. Also so wie Querflöte, was auch noch später kommt in der Folge. Aber auch, was du gesagt hast, Geige und auch Blasinstrumente gehören auch dazu. Wenn man die nicht gut kann, dann klingen die auch echt schrecklich, finde ich.
Und deswegen finde ich leider den Lernprozess so wahnsinnig anstrengend, weil man weiß, okay, die ersten, sagen wir mal, 3-4 Monate klingen, als ob ich das Ding halt ein Kind in die Hand drücke.
Ja, das stimmt. Ja. Aber es lohnt sich ja, wenn man erstmal da über dem Berg ist, dann klingt es auch wirklich schön.
Boah,
da
Respekt.
Kann man cool miteinander musizieren. Das macht wirklich Spaß. Wie gesagt, ich habe vor allem den Spaß am Trompetespielen entdeckt durch die Straßenmusik.
Ja, das finde ich krass. Was heißt Straßenmusik für dich? Also hast du dich einfach dann mit einem Hut und einem Kollegen dahingestellt und dann einfach ein bisschen Musik gemacht?
Genau, also ich habe damals schon an Weihnachten immer in der Adventszeit mal mich auf die Straße gestellt, auch mal mit meinem Bruder zusammen. Aber ja, also da hat mir das auch schon immer auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als meinem Bruder. Und dann, genau, mit meinem Kumpel haben wir auch mal einfach im Sommer eine Tour gemacht, sogar richtig, dass wir dann übernachtet haben in Jugendherbergen und dann halt in verschiedenen Städten uns auf die Straße gestellt, genau. Hatten vorher Noten rausgesucht und sogar eine Zeit lang dann wöchentlich auch geübt. Und er hat dann ein Cajon gespielt auf der Straße. Er war eigentlich auch ein Schlagzeuger und hat dann auf der Straße ein Cajon gespielt. Wer das nicht kennt, das ist quasi ein Sitz, wo man sich draufsetzt und dann draufschlagen kann. Und dann hat er auch so einen Rhythmus geschlagen.
Ja, es ist so eine Holzkiste, die so eine Mischung aus Bass und Snare hat, ne? So könnte man, glaube ich, sagen. Jetzt hast du natürlich das Sousaphon einmal in der Hand gehabt und dann höre ich mit dem Interview auch auf. Wie sehr ist jetzt die Lust, dieses Instrument zu besitzen, da?
Zu besitzen ist jetzt nicht mehr so groß. Für mich war das irgendwie so ein Traum, das mal zu spielen.
Okay.
Aber ich glaube, es reicht mir jetzt auch fast. Wobei es schon, hätte schon was, aber ich finde, die Trompete hat auch gegenüber dem Sousaphon viele Vorteile. Es ist halt handlicher, man kann das mitnehmen. Und ja, man kann halt auch schönere Melodien spielen. Mit dem Sousaphon hat man halt eher dann, auch wenn man in einer Band spielt oder so, dann mehr so eine, ja, einfach dumm, 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 so eine Basslinie halt, keine richtige Melodie. Und das ist eigentlich bei der Trompete schon cooler.
Na gut, das muss jetzt nämlich Paschulke auch erfahren. Dem nervt das Ganze nämlich. Und er macht ja im Prinzip ein Ultimatum, das Instrument oder du. So nach 20 Jahren so, Peter, entweder das Instrument oder du haust ab. So, schöne Nachbarschaft.
Ja, das ist echt witzig. Ja. Ja, aber ich muss sagen, Peter passt auch nicht sehr auf das Sousaphon auf. Also er lässt es da auch einmal fallen. Das macht auch so voll die lauten Geräusche.
Ja, und aber das ist... Deswegen kriegt er vielleicht auch nicht ganz so viel Geld wieder. Es reicht aber für ein neues Instrument, eine Klarinette. Also von einem Blasinstrument zum nächsten. Warum glaubt er, dass Paschulke das jetzt beruhigt?
Ich denke, er kann das besser, aber nee.
Aha, ich weiß es nicht. Klarinette war ja schon bei SpongeBob die nervende Komponente. Hätte man wissen müssen. Naja gut, zeitlich passt das jetzt nicht in der Reihenfolge, die ich nenne. Aber gut, selbst auch hier hauen die Hühner ab. Es klingt ganz furchtbar. Ja gut, im Prinzip hätte er ja das Grundstück, da Musik zu machen. Wäre da nicht der dicke Nachbar, sagen wir mal. Aber
der Ignorant.
Ich weiß auch nicht, was wollte Peter denn jetzt eigentlich am Ende? Ich habe Angst, dass er gleich noch Scheich werden möchte.
Ich weiß es nicht. Er möchte einfach ein neues Instrument lernen.
Anscheinend.
Aber da war eben noch eine Szene, die war richtig traurig. Ist dir das eigentlich aufgefallen?
Oh nein, jetzt kommt's.
Noch auf der Dachterrasse.
Ja.
Boah, das wäre richtig cool, wenn man dort mal draufstehen könnte. Geht ja leider nicht. Das ist da ja alles abgesperrt am Filmpark Babelsberg.
Schwierig.
Er ist da drauf. Und dann sagt er... Oh, Sousaphon, nee, das geht nicht, das ist ja zu laut, ich will ja auch keinen nerven. Außerdem braucht es eine Menge Luft und dann ist so 5 Sekunden Pause und er guckt so in den Himmel. Ist voll traurig, wenn man seine Krankheitsgeschichte kennt.
Oh mein Gott, wirklich jetzt? Ja,
wirklich.
Okay, diesen Aspekt habe ich nicht bedacht. Ich weiß auch immer zeitlich nicht, wann diese Operation nochmal genau war, deswegen kann ich das sehr schwer einschätzen, aber es könnte eine Anspielung sein, ja.
Könnte man mal recherchieren, vielleicht die Zuhörer werden das mal recherchieren und dann noch in die Kommentare schreiben.
Aber warum sollte Peter selbst das sagen? Das ist klar noch dramatischer.
Ja, eben.
Oh mein
Das
Gott.
klingt nicht damit, weil er dann auch so nachdenklich in die Luft guckt.
Oh, ich möchte darüber gar nicht nachdenken, aber schön, dass du diese
Ja.
Szene gefunden hast. Okay.
Ja, wirklich.
Gut. Ja, also Peter, der ja Organist werden will. Ah nee, er möchte Sousaphon spielen. Ah nee, er ist eine Klarinette, ist auch okay. Gleich ist er noch ein Baustrahler. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Macht jetzt das Ganze weiter. Klarinette. Und dann bekommen wir die erste Bildergeschichte. Ich denke mal, dass die auch hier für Löwenzahn natürlich angefertigt wurde, weil der Protagonist, ja, so ein bisschen wie der Steinzeit-Peter aussieht, oder?
Ja, finde ich auch. Ist mir auch aufgefallen. Da werden jetzt verschiedene, ja, Flöten quasi gezeigt. Auch so die Geschichte der Flöten sozusagen beginnt mit der Schalmei. Und Peter, der kommentiert das immer so. Also jedes Instrument ist nichts für ihn. Bei der Schalmei ist es so, dass er sagt, ja, das ist mir irgendwie zu. Ach so, da sagt er, das ist mir zu teuer.
Ja, also gut, wenn wir nach dem Einspieler gehen, dann hätte er auch einfach den Knochen nehmen können, der am Anfang gezeigt wurde. Wenn das, also wenn es jetzt hier um den
Ja.
Preis geht, ne, mein ja nur so am Ende.
Ja.
Er,
Ach, und die Schleimei, die hat einen durchdringenden Ton, das turnte die Leute echt an.
ja, super,
Hat auch
aber
noch gesagt.
seine, ach, ist ja auch egal. Naja, und dann kommen wir zur also, sogenannten Panflöte, die hier noch gezeigt wird. Der Dudelsack, für mich ein ganz furchtbares Instrument. Ich hasse dieses Geräusch. Ich weiß, dass man damit wunderschöne Musiken erzeugen kann. Ich finde dieses Geräusch eines Dudelsacks, das ist einfach nur so ein monotones Nervgeräusch in meinem Ohr. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
Geht mir genauso, also da habe ich auch nicht viel für übrig.
Ach, vielen Dank
Wobei es
dafür.
schon fetzt, das stimmt schon.
Wenn man es richtig gut kann, dann ist es auch in so Mittelalterband natürlich ein richtig schönes Instrument. Ich finde aber an sich, dass ein Dudelsack ist einfach so ein, ich weiß nicht, würde meine Waschmaschine Sound machen, würde ich sie rausschmeißen. Ich kann das nie ab.
Ja, da brauchst du das richtige Ambiente.
Wahrscheinlich werde ich dafür auch gerügt. Ich weiß es nicht. So, wir sind wieder am Bauwagen und Peter sagt, dass er die Klarinette jetzt auch verkauft hat und ich weiß nicht, ob er hier Hans im Glück nur umgekehrt spielt, aber kann das sein, dass der sich gerade immer mehr verschuldet? Erst für ein paar hundert Euro ein Sousaphon, er sagt ja ein paar hundert Euro, dann sagt er, habe ich zurückgegeben, habe eine Klarinette, und dann sagt er aber, ich habe die Klarinette auch verkauft, habe aber nicht den vollen Preis wiedergekriegt. So,
Ja, wirklich.
also er ist doch aber auch in das gleiche Geschäft wiedergegangen. Also die haben auch in ihm gerade eine richtig gute Geldquelle gesehen, oder?
Ja, aber es war ja jetzt schon gebraucht. Da kann man natürlich nicht mehr den ganzen Preis
Ich
zurückkriegen.
weiß nicht, hat man nicht noch irgendwie so 14 Tage Rückgaberecht oder
Ja,
so? Oder gab es
keine
das
Ahnung.
96 noch nicht? Ich bin ein bisschen schockiert.
Das ist schon kurios.
Und deswegen kommen wir
Aber
jetzt zu dem Low-Budget-Ding. Er baut sich eine Querflöte selbst.
ja, er schwärmt ja schon im Einspieler extrem von der Querflöte. Und dort, finde ich, habe ich einen Bezug gefunden zu der letzten regulären Peter-Lustig-Folge Die Reise ins Abenteuer. Denn
Okay.
dort gab es doch diesen Traum, wo er auch Querflöte spielt, wo er so ein König ist und da Querflöte spielt in einem Raum, wo dann in dem Albtraum noch so komische Gestalten kommen. Und hier sagt er dann ja auch noch hinterher, ja, eines Tages kaufe ich mir eine Querflöte und gebe dann ein Konzert im Bärstädter Schloss. Und ich glaube, das war bei der Reise ins Abenteuer, sollte das sogar das Bärstädter Schloss sein. Also,
Oh, das heißt, wir haben hier eine
ja.
Verbindung zwischen diesen beiden Folgen.
Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob das extra ist, ob das dann extra gemacht wurde bei der Reise ins Abenteuer, aber finde ich ziemlich eindeutig eigentlich.
Ah, müssten wir mal die Bücher angucken, ob die von dem gleichen sind. Aber auch der, das wären ja dann nochmal 10 Jahre später, in dem das aufgegriffen wird. Puh, harte Nummer, aber nicht schlecht dafür. Sehr guter Fun Fact. Ja, gut. Ich kann zumindest sagen, diese Flöte, die er sich jetzt macht mit einer Bohrmaschine, ja, das funktioniert. Also ich habe auch eine Flöte 3D gedruckt, das funktioniert, aber es klingt halt so, wie man es herstellt, nicht schön. So.
Nee, genau. Aber hier fand ich auch den Lerneffekt sehr gut, weil er erklärt, wie quasi dieser Ton entsteht, dass man da so scharf über das Loch blasen muss. Und ich hatte mich nämlich gefragt, warum muss man das bei einer normalen Blockflöte nicht? Und da hatte er das aber auch am Anfang erklärt, dass da ist auch so ein Loch drin quasi, wo das dann angeschärft wird, der Ton sozusagen.
Ja, finde eigentlich, der größte Funfact fehlt hier, dass die Blechblasinstrumente keine Blechblasinstrumente sind. Aber eigentlich weiß das ja jeder, dass es am Ende Holzblasinstrumente sind, aufgrund des Mundstücks. Aber das wird, glaube ich, hier nicht einmal erwähnt, oder? Dass das Mundstück das wichtige Holzelement ist.
Ja, stimmt. Also das ist ja nicht bei allen Blasinstrumenten so, aber bei Klarinette zum Beispiel schon und Querflöte auch, ne? Das ist auch eigentlich ein Holzblasinstrument, ja. Stimmt, das wird auf jeden Fall nicht erwähnt, ja, richtig.
Aber ich glaube, das ist irgendwie so Standardteil in jedem Musikunterricht, deswegen verzeihen wir das mal. Oder nicht, das kannst du am Ende aussuchen, denn die Folge geht auch langsam dem Ende und genauso habe ich mir das vorgestellt. Aus Eigenverschulden muss er jetzt am Ende betteln. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau. Er sagt ja auch, er sagt noch, ja, ist jetzt nicht das beste Instrument, aber es ernährt seinen Mann.
Es ernährt seinen Mann. Er gibt ein paar hundert Euro für eine Sousaphon aus, gibt die dann wieder zurück und sieht, ich kann die nicht mehr, das ist ja alles zu viel hier.
Es ist wirklich kurios. Hattest du denn als Kind auch so eine kleine Drehorgel? Also ich kenne sowas in ganz mini, hatte ich so als Kind, dass ich da auch so drehen konnte und da dann auch so Töne rauskamen. Hattest du sowas auch?
Leider nein. Ich sehe sowas immer wieder in Souvenirshops, dass so das Standardlied gibt es dann halt als diesen Notenblock oder wie nennt man diese Blätter, ja, wo dann diese ganzen Noppen drauf sind, die dann halt sagen, wann der Nupsi hochgeht, um die Luft durchzulassen. Jetzt, du hast sowas schon mal gespielt, jetzt musst du mir sagen, also wie viel muss man da machen? Ist es einfach nur wichtig, das Tempo beizubehalten?
Genau, man muss drehen und das Tempo beibehalten, ja.
Okay.
Mehr muss man nicht tun.
Und das kann im Prinzip jeder.
Genau, aber die Leute hier in der Folge, die finden das ja so toll, die werfen ja sogar Geld aus dem Fenster.
Ja, ich weiß nicht, also die da am Fenster stehen, könnte ich mir ja vorstellen, dass die gleich die Polizei wegen Lärmbelästigung rufen, aber sie feiern es übelst.
Ja.
Ja, also diese Drehorgeln, die sieht man ja eigentlich immer seltener. An sich ja auch ein schönes Instrument, halt ein bisschen, also so viel Spielraum hast du halt nicht, ne? Du hast da deine Musikkarten und das war's. Aber es klingt natürlich schön. Ich frage mich nur, also, wie sinnig ist dieses Ding? Ich meine, man kann diese Karten ja auch nicht selbst erstellen, oder? Also man kauft dann diese Lochkarten, nee, es sind keine Lochkarten, das ist das Gegenteil, es sind diese Noppenkarten und das war's, oder wie?
Denke ich mal, also das, was ich hatte, das war noch nicht mal mit Luft irgendwie, die da durchging, sondern so in ganz mini, dass da so Metallstäbe dann quasi zum Schwingen gebracht wurden.
Ah ja, okay. Ja,
genau.
Also wenn ich so ein Teil habe, dann habe ich entweder einen Koffer dabei, um zwei Lieder noch zusätzlich zu spielen, oder ich habe halt nur dieses eine Lied die ganze Zeit auf der Rolle. Sehe ich das richtig?
Ja.
Ja gut, dann weiß ich, warum das Ding ausstirbt. Dann wäre das ja auch geklärt.
Aber wir wissen immer noch nicht, warum die Leute das aus den Fenstern so toll finden. Vielleicht sagen die auch so, hier, nimm unser ganzes Geld, Hauptsache
ja, die Geschenke. Hau endlich ab, es nervt. So. Tja, ein paar Mark hat er zusammen, aber Felix, ich glaube, dieses Instrument ist Teil der Folge. Wir sehen es wahrscheinlich danach nie wieder. Tja, ja, schade.
So ist das. Ja, also Löwenzahn ist ja auch immer so ein bisschen ein Produkt seiner Zeit.
Ja, ja. Wir haben wahnsinnig viele Musikstücke in dieser Folge, die hier gespielt werden. Teils natürlich richtige Klassiker. Keine wird jemals genannt. Schade.
Ja, ja. Hast du auch in den Kommentaren ein bisschen recherchiert? Ich könnte sonst noch ein paar Titel nennen.
Ja, ich habe natürlich aber auch den Auszug aus der wunderschönen Löwenzahn-Datenbank, wo auch jede Menge Titel sind, aber lies doch gerne mal vor, was du so gefunden hast.
Okay. Also ich habe herausgefunden, die Melodie von der Klarinette, die da im Hintergrund läuft, während er Klarinette spielt, das ist der White Cat Blues von Chris Barber.
Mhm, ja.
Und genau, das Querflötenstück aus dem Einspieler, das ist das Flötenkonzert Nummer 1 G-Dur, zweiter Satz von Friedrich II.
Und eins, das wirst du auch in den Kommentaren gefunden haben, wird natürlich sehr gefeiert, die gute Berliner Luft, die gespielt wird auf der Drehorgel natürlich.
Genau.
Ja, das passt ehrlich gesagt auch ein bisschen. Das spricht auch, glaube ich, gerade die, ach, deswegen feiern die das so. Die sind alle einfach besoffen.
Ja, genau.
Weiß ich nicht, nein, natürlich nicht. Okay, das ist im Prinzip die Folge, die du dir gewünscht hast. Und dann musst du dich jetzt auch der Kritik stellen, dass wir die ganze bewerten. Du kennst das Bewertungssystem. Julian würde das jetzt nochmal breit erklären. Ich würde sagen, ich läute es einfach ein.
Lerneffekt.
Ja, ich würde dem eine 8 geben.
Okay, ich sage sogar 9.
Mhm.
Wie gesagt, ich habe schon mehres gesagt, was ich sehr gut erklärt fand. Und Auch so die ganze Orgel wurde ja lang und breit erklärt. Und auch diese Kleinigkeit mit der Flöte, was ich vorhin schon gesagt habe, fand ich sehr gut. Also für mich war das, hat man sehr viel über diese Instrumente gelernt, die da drin vorkamen. Und von daher gibt es für mich 9 Punkte.
Okay, das
Warum
ist.
denn bei dir nur 8 Punkte?
Ja, das ist so ein Julia-Move, den du jetzt hier machst.
Ja, klar. Ja,
Ja,
ich bin ein
das ist bei
Problem.
Peter immer schwierig, wenn es heißt und der gute Ton, dann denke ich immer, ja, okay, was erwartet mich denn jetzt und was habe ich zu erwarten? Fritz Fuchs hätte das ein bisschen genauer definiert. Erwarte ich jetzt nur Blechblasinstrumente? Da muss ich sagen, so als ähnlich wie du Instrumenten- oder Instrumentenfreund, ich hätte natürlich noch gern ein bisschen mehr gesehen, ehrlich gesagt. Wo ist die klassische Trompete und Posaune? Wo ist die Piccolo-Flöte? So all das, was ich auch ganz gerne aus, ich bin großer Musical-Freund, bin ich in Hamburg natürlich ganz gut angesessen hier. Wo sind diese Instrumente, die für mich den einschlaggebenden Punkt geben, der mich zur Gänsehaut bringt am Ende? Ich finde Blasinstrumente wahnsinnig spannend. Ich bin auch wahnsinnig neidisch darauf. Sie kamen mir ein bisschen zu kurz am Ende.
Okay, das kann ich verstehen. Die Folge hat sich echt sehr fokussiert auf ein paar Instrumente. Die, finde ich, halt wurden sehr gut erklärt, aber es stimmt, man hätte noch mehr erklären können, aber wahrscheinlich hätte man dann wieder alles nur so ein bisschen erklären
Ja,
können. Und hier ist ja schon auch ziemlich ins Detail gegangen worden.
ich könnte mir vorstellen, wäre das zu Fritz Fuchs Zeiten, hätte er jetzt wahrscheinlich so ein Ensemble aus Filmmusik oder auch Musicals genommen und dann hätte man immer den anderen mal nicht spielen lassen, um zu hören, was fehlt denn am Ende? So ein Klassiker, ne? Damit man weiß, jeder ist hier wichtig in diesem Ensemble, jedes Instrument hat seine Berechtigung, auch wenn man den Bass jetzt nicht unbedingt sofort in jeder Zeile perfekt hört, er ist wichtig im Gesamtstück. Frage ich mich auch immer, da muss ich dich doch dann noch dazu fragen, Percussion. Percussion sind für mich das Ersetzbarste in einer ganzen Band. Wie siehst du das?
Sehe ich anders. Also
Oh.
Percussion macht nochmal so ein richtiges Sahnehäubchen obendrauf.
Okay.
Also klar, das ist jetzt kein Hauptinstrument, Instrument, aber das gibt wirklich nochmal so, gerade wenn man in einer Band so eine bestimmte Art von Musik spielt, ach, ich habe da jetzt gar kein Beispiel, sagen wir irgendwas Afrikanisches, dann kann das durch die Percussion nochmal so richtig gut rauskommen, diese Afrikanische, weil man dann genau so eine Percussion nutzt, die in dieser Musikrichtung
Ja,
benutzt
okay.
wird.
Okay. Ich sagst du, wäre ich Schlagzeuger einer Band, ich würde sagen, warum kriegt der das gleiche Geld wie ich? Das weiß ich nicht. Nur weil seine Triangel da am Ende zu hören ist. Das ist aber unfair. Seine Congas waren in dem ganzen Song nicht einmal wirklich zur Geltung gekommen. Ja, okay.
Ja. Tatsächlich gibt es ja eine Fritz-Fuchs-Folge, wo er auch in einer Band spielt.
Ah, okay.
Ich weiß gar nicht, die habt ihr, glaube ich, noch nicht besprochen. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, welche das ist. Ich habe hier mal versucht zu recherchieren, aber habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Reiche ich dann auf jeden Fall in den Kommentaren nach.
Dann werde ich wieder deinen Namen dazu schreiben und beim vierten Mal, wenn ich es viermal geschrieben habe, dann lade ich dich wieder ein. Und bis
Ich schreibe es
dahin,
einfach direkt viermal.
oh, das ist ein sehr guter Move. Darauf war ich nicht vorbereitet, deswegen überbrücke ich das ganz schnell mit diesem Knopf hier.
Realismus.
Ja, ist jetzt nicht ganz unrealistisch, leider.
Ja, ich habe trotzdem nur 7 Punkte gegeben, weil da in der Kirche schon alleine in dem Dom war schon sehr unrealistisch alles. Haben wir ja schon lange breit drüber gesprochen.
Gut, man kann
Aber den
theoretisch
Rest.
ja in eine Kirche einfach so gehen. Da hält ja keiner ab. Ob man da jetzt halt sofort zur Orgel kommt, mal kurz ein paar Töne spielen kann und vor allem die Pfeifen rausnehmen kann, da bin ich wahrscheinlich wieder bei dir.
Ja.
Deswegen von mir aber
Ja, da.
trotzdem eine 8.
Okay, ja.
Ja.
Na gut. Dann sind wir ja bisher im Durchschnitt gleich.
Im Durchschnitt sind wir absolut
Und
gleich. Und mal gucken, ob wir gleich sind in der wichtigsten Kategorie.
Unterhaltung.
Da fängt Gast wie immer an und das bist, obwohl du jetzt natürlich Teil des Teams hier gerade bist, trotzdem beginn bitte mit deiner Unterhaltung.
Ja, gerne. Unterhaltung. Ich habe überlegt, was gebe ich. Ich finde die Folge schon sehr toll und die hat auch so in meinem kollektiven Gedächtnis meiner Familie so eine Bedeutung.
Ja, klar.
Ich gebe trotzdem nur 9,
Okay.
aber sehr gute 9. Ja, mir fehlt irgendwie noch so eine Kleinigkeit. Also zum Beispiel, dass Paschulke dabei ist, ist irgendwie sehr cool, aber er ist auch nur die ganze Zeit so als, ja, als Meckerfritze dabei. Also es ist ja jetzt gar kein Wettbewerb oder so zwischen den beiden. Das hätte, glaube ich, noch gefehlt für die 10.
Und da stimme ich dir komplett zu. Ich gebe auch eine 9. In der Tat, das hätte so eine perfekte Peter Paschulke, so ein bisschen kleiner Krieg oder ein bisschen Stichelei Folge werden können. Ja. Aber stattdessen, es sind so gute Ansätze. Einmal lacht Paschulke ihm so wirklich unfassbar frech hinterher. Das war ein guter Ansatz. Aber ansonsten regt er sich eigentlich nur kurz auf, während Peter mal wieder nicht weiß, wohin mit seinem Leben. An sich eine gute Folge, aber es reicht irgendwie nicht für die Top-Folge.
Am Ende ist Paschulke dann glücklich, weil er Watte in den Ohren hat.
Ja, das ist auch so, das ist ja keine schnelle, gute Lösung, wenn du mich fragst.
Ja, nee, genau.
Naja, gut. So, dann haben wir damit tatsächlich 50 Punkte für diese Folge geholt. War ein guter Vorschlag, muss ich definitiv sagen. War eine schöne Folge. Ja. Auch nicht übertrieben oder sonst irgendwas. Auch, ich glaube, thementechnisch kann man sich da auf jeden Fall gut mit anfreunden.
Auf welchem Platz ist die denn jetzt gelandet? Kannst du ja schon nachgucken, oder?
Nach der Wertung wäre es Platz 29.
Okay, das ist echt bei über 200 Podcast-Folgen.
Würde ich auch sagen. Ja, 195 ist so, glaube ich, irgendwie der letzte Platz in dieser Statistik. Denn man muss ja die Specials-Interview, da haben wir ja nichts besprochen und sowas abziehen. Ich glaube, 197 lese ich hier. Okay, da würde ich sagen, 29 braucht man da nicht drüber reden. Treppchen.
Ja. Genau.
So, ja, okay. Dann sagt Julian ja immer, dass wir nicht so viel Feedback bekommen. Da kann ich sagen,
Feedback.
Danke, Julian, dass du hier irgendwie 3 DIN-A4-Seiten mir übergelassen hast. Liegt aber natürlich auch daran, dass wir jetzt 2 Folgen in der Zeit gehabt haben, weil wir ja ein Special hatten. Und zwar schreibt der gute Sascha vom Löwenzahn-Fanclub zur Straßenfolge. Fritz Fuchs, hast du dir auch geschaut, Felix?
Ja, klar, die hatte ich damals auch schon geschaut, als sie rauskam. Ist ja noch relativ neu. Ja.
Genau, einer der neuesten Folgen. Und da sagt Sascha, ich mag das gar nicht, wenn es so unrealistisch ist. Das Grundstück vom Nachbarn ist von Nachbarn umgeben und hinter dem Bauwagen ist das Paschulke-Grundstück. Und das finde ich doch schön, wenn selbst der CEO des Löwenzahn-Fanclubs sagt, Realismus ist ein guter Punkt, auch bei Fritz Fuchs. Analoges Trumpf sagt dazu, die Straßenfolge, sagen wir mal, Löwenzahn auf Wish bestellt. Ja, also das war dann wirklich nicht der dollste Griff. Findest du es auch so?
Ja, ich fand die Folge auch total komisch.
Später schreibt nämlich Analoges Trumpf noch Fruchs. Also da muss ich nur noch mal ganz kurz sagen. Also entweder kriege ich hier Finderlohn für dieses Wort oder es ist eine absolute Beleidigung. Ist eine wirklich total sympathische Figur. Aber wäre es nicht mal besser, 10 Folgen weniger im Jahr zu drehen, diese dann aber wirklich inhaltlich qualitativ auszuarbeiten? Meistens ist der Konsument ja gar nicht so doof, wie die Macher es annehmen. Da muss ich sagen, da muss man jetzt auch mal ein bisschen an den Ursprung gucken. Ich glaube, es würde schon, ja, ich würde schon sagen, dass mehr Folgen aus dem Peter-Universum an den Haaren herbeigezogen sind, als die Fritz Fuchs. Also da können wir die Kirche im Dorf lassen. Ich würde deshalb nicht weniger Folgen drehen. Das war jetzt halt nicht die beste einfach.
Ja.
Außerdem schreibt Analoges Trumpf noch, und was haltet ihr eigentlich vom Comeback von Stefan Raab? Ich persönlich finde es leider nur peinlich, obwohl er ein Held meiner Kindheit war. Stefan Raab gibt ja nicht viel Pressekonferenzen, aber in einer, der gegeben hat, und das betrifft dich ja ein bisschen, Felix, hat er gemeint, dass ja eine ganze Generation ohne ihn aufgewachsen ist. Stimmt das bei dir nicht sogar?
Nee, ah, okay. Tatsächlich nicht. Auch wieder meiner älteren Geschwister geschuldet.
Ah, okay.
Mit meinem Bruder schaue ich richtig gerne die alten Stefan Raab-Folgen da, Schlag den Raab.
Okay, gut. Da kann ich natürlich sagen, ich bin ja großer TV Total und Stefan Raab Fan. Ich freue mich, dass es wieder Shows gibt. Allerdings wäre es mir natürlich lieber gewesen, wenn es da keinen dauerhaften Beef mit ProSieben geben würde. Das würde das Ganze ein bisschen ansehnlicher machen. Aber so wäre es wahrscheinlich auch gar nicht zu einem Comeback gekommen. Ist ein bisschen schade. Naja.
Ja, vor allem, dass er zu RTL geht, wo er immer gegen RTL gebasht hat, ist schon.
Ja, und jetzt halt wirklich ProSieben sogar den Sendeplatz wechseln muss und alles. Das sind Sticheleien, die müssen es nicht sein, ehrlich gesagt. Aber na gut. Ja. Wenn man das wegblendet, hab zumindest ich doppelte TV-Total-Unterhaltung gerade bekommen. Das ist für mich absolut super. Und es tut auch keinem weh, würde ich sagen. Es war lange Zeit hinter der Paywall, es hätte keinen hätte es jucken müssen. Also für alle, die sagen, er ist aus der Zeit gefallen oder hätte lieber zurückbleiben müssen, es schadet niemanden. Gerne da ein bisschen die Füße stillhalten. Noch gibt's da keinen großen Aufreger, ehrlich gesagt. Er holt jetzt einfach eine Generation wie mich wieder ab mit ein paar alten Shows. Ja. Christian schreibt, Fritz erwähnte in der Folge, Folge, dass Klute mal bei ihm übernachtet hat. Das war in der Folge Toleranz, Willkommen am Bauwagen. Da habe ich mal ganz kurz reingeschaut, das geht tatsächlich um verschiedene Kulturen. Also das wäre ja gerade jetzt in der Politik-Teil eine ganz spannende Folge gewesen. Toleranz, Willkommen am Bauwagen.
Ja, gerade heutzutage bei Fuchs werden ja auch so
vielen Dank.
Oder ganz andere Themen besprochen.
Ja, also ganz, ganz spannend. Ja. Wir wissen ja, dass Löwenzahn gerne divers gestaltet, aber eine ganze Folge dem gewidmet, das finde ich natürlich spannend. René Thomas schreibt, ich wünsche dem Julian und dem CF einen erholsamen Urlaub. Vielen Dank, hat gewirkt, bin ein bisschen kränklich geworden, aber das heißt, dass der Urlaub auch ausgekostet wurde und Julian, den wünschen wir gerade aktuell noch einen schönen Urlaub. Fossi schreibt, ich sollte mal die Snacks, Entschuldigung, für eine 80er-Jahre-Party organisieren. Da habe ich entdeckt, dass es noch Nuts, Mr. Tom, Hubba Bubba im klassischen Design und was mich besonders gefreut hat, Magic Gum gibt. Die kleinen Tütchen, Felix, das sagt jetzt natürlich alles nichts mehr, die kleinen Tütchen mit dem Knisterzeug sehen mit dem kleinen grünen Männchen tatsächlich noch original aus wie in den 80er-Jahren. Kennt noch jemand Dunkin' Kaugummis? Nee, da muss ich sagen, nicht. Das soll wohl angeblich mit A-Team, Knight Rider, Tiny Toons und Miami Vice und Alf ausgestattet sein. Da muss ich sagen, das würde ich Julian nochmal vorlesen lassen. Da hast du bestimmt 80% seiner Nerd-Themen getroffen. Bei mir eher so 8% und Felix kennt das alles gar nicht mehr.
Das ist richtig.
Ich dachte, jetzt kommen ganz kurz die Schwestern, die ihm das doch noch beigebracht haben. Außerdem schreibt Fossi, außerdem habe ich noch zwei Angstfolgen, 132 Krebse unterm Blumentopf und 262 Spinne leben an seidenen Faden. Das verstehe ich, Fossi, das sind wirklich, das müssen ganz furchtbare Folgen sein. Das ist, ja, die werde ich mal nicht notieren. Yvonne meldet sich und sagt, vielen Dank für die tollen Erinnerungen, eine Freude euch zu lauschen, vielen Dank liebe Yvonne, du hast das auf Folge 3 kommentiert, also hoffe ich, dass du auch noch ein paar schöne Jahre hast mittlerweile mit uns. Nicole schreibt auf die letzte Special-Folge The Big FAQ, was für eine schöne Folge, bitte seid mit eurem Podcast noch lange für uns da. Wir sind so lange da, wie ihr es auch seid. Vielen Dank liebe Nicole, deine Mail ist auch angekommen, wir melden uns in Kürze. Erik schreibt ebenso. Was für eine schöne Folge, ihr seid mir immer sympathischer geworden. Vielen Dank, Erik. Ich bin ja ehrlich gesagt total unzufrieden gewesen mit dem Special. Das kann natürlich aber auch launenbedingt sein. Solange Julian das nicht auch denkt, kann man es wohl senden, würde ich sagen. Zum nächsten Special werden wir aber auf jeden Fall wieder etwas aus der Reihe besprechen oder versuchen, Zeitzeugen ranzuziehen. Ist halt immer eine Glückssache. Es sagt halt kaum einer direkt ab. Manchmal kriegt man halt keine Rückmeldung oder wird mit Wartelisten vertröstet. Das muss sich dann natürlich auch immer rein zufällig alle 10 Wochen ergeben. Wir tun unser Bestes. Christian Arabella und Co. schreibt, habt ihr nicht vergessen, bei den Kosten zu erwähnen, was der ZDF-Mitschnittservice gekostet hat für die vielen Folgen? Ja, das ist komplett korrekt. Das haben wir ehrlich gesagt komplett vergessen zu erwähnen. Das waren so am Anfang jeder 300 Euro von uns beiden jeweils reingesteckt. Aber dann kam ja die Community, die wurde immer größer und habt ihr uns auch unterstützt und deswegen sind wir mittlerweile sehr gut versorgt. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Sonst hätten wir nämlich, ich habe nämlich so eine Liste fertig gemacht mit allen Folgen, die ich habe, wo ein Quali-Update erforderlich wäre. Das wäre teuer gewesen, Felix, sag ich dir. Das sind einige, wie heißt das nochmal, Sousaphone am Ende gewesen. Vielen, vielen Dank an die Community da draußen. Till schreibt, ich finde, ihr habt euch persönlich sehr als menschlich stolz auf euer Projekt und zugleich angenehm selbstironisch porträtiert. Was ein langer Satz. Schönes Special. Freue mich immer wieder, wenn ich zu Gast sein darf. Übrigens finde ich aus Fansicht gar nicht schlimm, dass ihr keine Löwenzahn-Nerds seid. Da hat man als Nerd noch die Möglichkeit, das eine oder andere zu ergänzen und ein schönes Gefühl, wenn man selbst was beitragen kann. Deswegen habe ich Felix auch heute dazu geholt, weil er kann immer sehr viel dazu beitragen. Vielen, vielen Dank dafür, dass das Projekt so angenommen wird. Ja, davon leben wir ja auch am Ende. Also vielen, vielen Dank. Sascha Stieler außerdem nochmal schreibt, als Nachfolger für Löwenzahn hätte ich Sanam perfekt betrachtet. Das ist Jasmin, sehe ich das korrekt?
Ja, denke ich mal. Ja,
genau. Ja, die ist, kommt jetzt wohl, glaube ich, nicht mehr so in Betracht. Die ist ja jetzt so gar nicht raus. Wie wäre es bei dir? Würdest du Löwenzahn weiterlaufen lassen, wenn Fritz Fuchs aufhört?
Wird das einfach selber weiterführen.
Ja, okay, alles klar, alles klar. So, Ann-Kathrin hat sich noch gemeldet per Instagram. Ein kurzes Hallo einer Hinterbauwagenhörerin. Euer Podcast ist ein ständiger Begleiter in meinem Alltag geworden. Ich habe als Kind schon gerne Löwenzahn gesehen und ich habe mich vor ein paar Monaten in der Serie Pusteblume gewidmet. Ich liebe die Winterfolgen. So schön entspannt, langweilig. Liebe Grüße. Okay, liebe Grüße zurück an Katrin. Ich hoffe, unser Podcast ist dir auch langweilig genug, wenn du das als positives Adjektiv nutzt. So kenne ich das jedenfalls nicht. Dankeschön, dass du dabei bist. Und Ronny schreibt noch, zum Thema Top-Fritz-Fuchs-Folgen, da wird Felix bestimmt auch noch gleich was beitragen, schaut mal Folge 214 Tunnel, Gleise in Richtung Untergrund. Die habe ich tatsächlich auch notiert, die hat Christoph schon mal empfohlen. Und weißt du was, da machen wir es kurz, das muss Julian nächste Woche schauen. Folge 214, Julian, falls du es hörst, Tunnel, Gleise in Richtung Untergrund, das ist deine Folge, dann ist die hier auch dran gekommen. Hast du noch Top-Fritz-Fuchs-Folgen, die du gerade im Kopf hast, Felix?
Ja, ich gehe die Liste hier gerade durch bei fernsehserien.de, weil ich weil ich suche diese Folge, wo Fritz Fuchs mal in einer Band gespielt hat. Wer das weiß, in die Kommentare gerne schreiben, weil ich habe die noch nicht gefunden. Aber ich habe eine noch gefunden. Ihr habt doch mal diese ganz am Anfang des Podcasts diese Höhlenfolge mit Peter Lustig
besprochen.
Und es gibt auch eine Höhlenfolge von Fritz Fuchs. Und zwar Folge 243 Höhlenexpedition Drachenzahn. Das ist eine ziemlich frühe Folge gewesen. Und ganz am Anfang von Fritz Fuchs gab es ja auch manchmal Songs. Und in dieser Folge kommt auch ein Song drin vor.
Oh.
Das heißt, die könnte ich auch auf jeden Fall empfehlen.
Oh ja, okay, das ist wirklich selten, wenn Fritz mal singt. Da müssen erst ganze Lieder-CDs mal wieder auf Spotify schaffen, damit das hier wieder Anklang findet. Vielleicht wird Julian das aber schon mal gehört haben. Notiere ich. Und wenn du es noch dreimal... Okay. Wie steht's bei dir gerade? Was geht ab? Wo geht die Richtung hin? Ich sehe dich ja immer auf Instagram, auf jedem roten Teppich, irgendwelche Leute am Interviewen. Was steht gerade so an?
Ja, aktuell nicht viel. Wir gehen jetzt bald wieder bei Pfefferkörner ans Set. Mhm. Dort kommen jetzt gerade die ganzen Interviews online, die ich da geführt habe mit den Kindern. Gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, da sind wir auf jeden Fall dieses Jahr nochmal richtig am Start, werden vielleicht auch Backstage mal ein paar Bereiche uns angucken noch von der Serie.
Schaust du die aktuellen Folgen von den Pfefferkörner?
Ja, ich bin ja ein ganz alter Pfefferkörner-Fan. Also, ich habe damals schon als Kind eine Homepage gehabt, wo ich ganz viel Fan-Content gemacht habe und auf YouTube habe ich ganz viele Fan-Videos gemacht zu Pfefferkörner und da habe ich dann immer die neuen Folgen auch geguckt. Jetzt mache ich nicht mehr, also jetzt mache ich auf Instagram halt mehr für Pfefferkörner. Eigene Videos so nicht mehr, aber
die aber neuen ist ja, Folgen. Ist ja ein Traum. Das ist ja richtig in die Wiege gelegt jetzt.
Ja, eben, auf jeden Fall. Das ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, ja.
Okay. Was ist denn?
Samstag kommen neue Pfefferkörner-Folgen online.
Würdest du auch, weil Julian und ich wollen ja mal so am Set einmal dabei sein, würdest du auch gerne eine Rolle da mitspielen?
Unbedingt, klar. Das ist nochmal so ein Traum, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist.
Okay.
Wer weiß, wenn ich jetzt da öfter mal am Set dabei bin, vielleicht klappt das ja mal, das wäre ultra cool.
Als Straßenmusiker mit einem Sousaphon, da sehe ich dich.
Ja, genau.
Vielleicht haben wir dazu ein paar Teil beigetragen, vielleicht hört das ja die zuständige Abteilung. Manchmal fragen wir uns auch, wo zum Teufel kommen eigentlich die Nischen her, wo wir teilweise Infos und Sachen bekommen. Warum nicht auch hier? Ja. Ist das eigentlich so dein Wunsch, das am Ende auch so zu machen, also auf dem roten Teppich zu sein oder möchtest du gern selbst irgendwo Star werden? Was ist dein Ziel?
Also mein Traum ist, ich würde gerne ins Kinderfernsehen. Irgendwie Moderator im Kinderfernsehen sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau, mal gucken, was da so geht in Zukunft.
Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und die Folge mit mir besprochen hast. Du bist für mich immer die perfekte, ja, muss ich leider, also das ist ja jetzt auch nicht gegen die anderen da draußen, aber das ist für mich wirklich eine sichere Wahl und ich bin dankbar, dass ich nicht bei dir betteln musste, sondern dass du sogar auf mich zugekommen bist und gesagt hast, ich würde es machen. Ich hatte jemand anders im Kopf, ich habe ihn auch geschrieben, er hat sogar auch zugesagt, meinte aber, dass es terminlich ganz schwierig wird. Deswegen war ich sehr dankbar, dass du, nicht nur eingesprungen bist, sondern dich dazu bereit erklärt hast, gerne mit dabei zu sein. Vielen, vielen Dank dir. Wir hören uns auf jeden Fall. Bleib uns treu. Vergiss nicht, wo deine Wurzeln herkommen, wenn du dann im Kinderfernsehen ganz erfolgreich bist. Ne? Wir haben dann ja auch ein bisschen Kinderfernsehgeschichte beigetragen, hoffe ich doch mal. Ich weiß es nicht. Vielen, vielen Dank dir und alle anderen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Ciao. Noch einen kleinen Nachtrag zu der Hommage an die Reise ins Abenteuer. Ich habe mal geguckt, das Buch von Peter und der gute Ton wurde von Peter Lustig geschrieben. Und bei der Reise ins Abenteuer steht Peter Lustig als Co-Autor. Also da wurde das Buch von Kai Rönnau geschrieben, aber immerhin als Co-Autor.
Dann
Also
war es sein großer Wunsch.
wahrscheinlich war es Peters Wunsch. Ja, es war wirklich sein großer Wunsch, einmal Querflöte als König zu spielen im Berstädter Schloss.